Wie wir schon gehört haben, wird es heute Morgen um das Thema Leid gehen. Wir werden uns mit dem Thema Leid etwas genauer beschäftigen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, was der junge Schnufer wird mir etwas über Leid erzählen? Was hat uns der schon zu erzählen in diesem jungen Alter? Ja, ich bin nicht einmal 30 Jahre alt und trotzdem stehe ich heute Morgen hier vorne und bin davon überzeugt, dass ich heute Morgen jedem ganz persönlich etwas zu sagen habe. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich euch gerne in meine Geschichte mit dem Thema Leid hineinnehmen. Nach meiner Schulzeit habe ich eine Ausbildung in der Pflege gemacht. Ich habe danach einige Jahre noch weiter in der Pflege gearbeitet und ich habe von einer orthopädischen Station, wo man viel Knochenbrüche sieht und Stürze und weiß ich nicht was, bis hin zu einem Seniorenzentrum mit vielen dementen Menschen, habe ich alles Mögliche erlebt und gesehen. Und unter anderem war ich auf einer Palliativstation tätig. Palliativ ist der Teil der Medizin, der sich nicht mehr mit der Heilung eines Patienten beschäftigt, sondern vielmehr den Wert auf die Symptomlinderung legt. Also es geht nicht mehr darum, ein Leiden zu heilen, sondern das Symptom davon, zum Beispiel die Schmerzen zu lindern, so dass es diese Person möglichst hohe Lebensqualität hat. Und aus dieser Zeit, diese Zeit hat mich sehr geprägt und ich möchte euch gerne mit in zwei, drei kleine Geschichten hineinnehmen, die ich damals erlebt habe. Ein junger Mann, Anfang 30, war gerade fertig mit seinem Jurastudium. Er bekam die Diagnose Krebs und in der folgenden Zeit entwickelte sich der Tumor so weit, dass er am Hals ein Geschwür hatte, das ungefähr so Kindskopf groß war. Und durch dieses Geschwür hat er sich so unglaublich geschämt, in die Öffentlichkeit zu gehen, dass er sich so stark zurückgezogen hat und irgendwann bei uns auf der Station ganz einsam starb. Eine andere Person, die ich in dieser Zeit kennenlernen durfte, war eine Frau, Mitte 40, eine Mutter. Ich habe in Erinnerung, dass sie drei Kinder hatte. Auch sie bekam die Diagnose Krebs. Und das sind Situationen, die ich nicht vergessen habe, die sich so tief bei mir eingebrannt haben. Als diese Frau bei uns auf der Station starb, haben wir sie hergerichtet, damit die Familie noch Abschied nehmen konnte von ihr. Und als die Familie Abschied nahm und anschließend aus dem Zimmer kam, kam die Tochter, ich glaube, sie war 15 oder 16 Jahre, zu mir und sagte, wir gehen jetzt, ihr dürft zu Mami rein. Das ist etwas, was mich so tief berührt und bewegt hat. Ein Mann, dem es schon eigentlich schon viel besser ging, der gut eingestellt war mit seiner Schmerztherapie und so weiter und eigentlich am nächsten Tag hätte austreten dürfen. Wir haben gerade noch miteinander ein paar Witze gemacht und er hat von einer Kollegin von mir Gummibärchen bekommen. Es war ein über 70-jähriger Mann, das erste Mal in seinem Leben Gummibärchen gegessen und innerhalb von wenigen Stunden verschlechtert sich sein Allgemeinzustand, nicht wegen den Gummibärchen, sondern einfach im Allgemeinen. Und sein Allgemeinzustand verschlechtert sich so massiv, dass wir seine Frau rufen, weil wir den Eindruck haben, er wird bald sterben. Und ich sitze mit seiner Frau an diesem Bett und dieser Mann stirbt. Und in seinen letzten Atemzügen ruft seine Frau: Lass mich nicht alleine. Das sind Geschichten, die bewegen. Und aufgrund diesen Geschichten habe ich mich verstärkt mit dem Thema des Todes und des Leids auseinandergesetzt. Ich durfte viele Menschen bis zum Tod pflegen und begleiten. Das war eine sehr herausfordernde und sehr prägende Zeit für mich. Ich habe vieles über das Thema Leid und Tod gelernt. Und dennoch traf es mich wie ein Schlag ins Gesicht, als im Herbst 2018, also vor knapp 5 Jahren, ein guter Freund von mir im Alter von 20 Jahren starb. Ich möchte euch ganz kurz in diese persönliche Geschichte mit hineinnehmen. Ich war gerade mit Patrizia, meiner Frau, unsere Nachbarskinder am Hüten. Da hat ein Freund mir angerufen, hat mir gesagt: Janik, ich muss dir sagen, dass Noah gestorben ist. Und ich konnte es gar nicht fassen. Gerade noch ein paar Tage zuvor hatte ich ihn damals in der damaligen Gemeinde im Gottesdienst gesehen und hatte mit ihm gesprochen. Ich wusste, er geht in Urlaub, das erste Mal mit einem guten Freund nach Teneriffa. Und dann kommt wenige Tage später dieser Anruf. Noah ist mit einem guten Freund nach Teneriffa geflogen in die Ferien. Und an einem Tag haben sie sich entschieden, an einen offiziellen Badestrand zu gehen. Und sie sind baden gegangen und Noah war Segler. Er konnte sehr gut schwimmen. Und plötzlich erfasst die beiden eine Strömung. Der eine schafft es raus aus dem Wasser, Noah nicht. Noah ertrinkt in Teneriffa. Und als ich das gehört habe, ich war im Berner Oberland bei meinem Studienplatz. Ich habe am nächsten Morgen alles zusammengepackt, bin in meine Heimat gefahren zu seiner Familie. Und wir haben miteinander getrauert. Die kommenden Wochen waren sehr herausfordernd. Irgendwann fand man Noah im Meer und irgendwann war es auch möglich, ihn in die Schweiz zu überführen und eine Beerdigung konnte stattfinden. Aber diese Zeit war für mich persönlich so herausfordernd, weil ein guter Freund einfach so genommen wurde. Und in dieser Zeit habe ich mich nochmals intensiver mit dem Thema Leid auseinandergesetzt. Ich habe mich immer wieder gefragt, weshalb lässt Gott das zu? Weshalb lässt Gott Leid zu? Und ich denke, viele von uns haben sich diese Frage schon gestellt. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns jetzt heute Morgen beschäftigen. Vorweg möchte ich betonen, dass wir auf diese Frage keine abschließende Antwort finden. Wir finden durchaus Antworten in der Bibel. Doch Paulus sagt schon in der Bibel, dass alle Erkenntnis schlussendlich Stückwerk ist. Das bedeutet so viel wie eine vollumfängliche Antwort auf die Frage des Leids werden wir schlussendlich nicht bekommen. Doch das soll uns nicht davon abhalten, nach dieser Erkenntnis zu forschen und uns diesen Fragen zu stellen. Und deshalb habe ich heute Morgen 3 Thesen mitgebracht, welche uns tiefer in diese Thematik hineinführen und versuchen, das Thema verständlich zu erklären. Meine erste These: Gott kann nicht für das Leid verantwortlich gemacht werden. Es widerspricht seiner Natur. Mit dieser These möchte ich gleich ziemlich steil in das Thema Leid hineinsteigen. Wir sehen so viel Leid auf dieser Welt, so viel Krieg, so viel Krankheit, so viel persönlicher Schmerz. Und in all diesem Leid versuchen wir ziemlich schnell einen Schuldigen zu finden, einen Sündenbock. Wer ist schuld daran, dass eine Familienmutter Mitte 40 an Krebs stirbt? Wer ist schuld, dass mein guter Freund ertrunken ist? Wer ist dafür verantwortlich für das Leid, das du vielleicht gerade erlebst oder momentan auf dieser Welt geschieht? Wenn wir uns dieser Frage stellen, dann landen wir sehr oft bei Gott. Selbst Menschen, die nicht viel mit Gott am Hut haben, haben Gott schnell als den Schuldigen identifiziert. Klar, wenn Gott allmächtig ist und alles kann, weshalb verhindert er das Leid nicht? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich so einfach und doch so komplex. Denn alles Leid, welches auf dieser Welt existiert, passt nicht mit der Eigenschaft der Güte Gottes zusammen. Gott ist gut. Wir haben heute Morgen zwei Lieder gesungen oder gehört, wo Gott als gut beschrieben wird. Das ist eine zentrale Eigenschaft von Gott. Doch wenn Gott gütig und liebend ist, tut er nichts, was böse ist. Und das führt uns zu einem Dilemma. Wenn Gott die Liebe und Güte in Person ist und trotzdem Leid auf dieser Welt existiert, dann kann Gott nicht allmächtig sein. Sonst hätte er das Leid verhindern können. Und wenn man von einem Gott ausgeht, der, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, gehen wir von einem gütigen, liebenden und allmächtigen Gott aus. Wenn das also stimmt, dann müssen wir zuerst einmal ein paar Dinge klären. Als erstes möchte ich die zwei Fragen in den Raum stellen. Was ist gut? Und wer definiert, was gut ist? Wir Menschen, wir haben gewisse Grundstrukturen, die wir als gut befinden. Jedoch ist das von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich, was gut und was schlecht ist. Ich möchte dazu einen eher sehr plumpen Vergleich zur Veranschaulichung anbringen. Während wir in der Schweiz und in ganz vielen anderen Ländern der Welt der Big Mac von McDonald's mit Rindfleisch zubereitet wird, gibt es den Big Mac in Indien nur mit Pulle. Denn in Indien ist das Essen von Fleisch, also von Rindfleisch und von der Kuh verpönt. Und wenn mich das Internet richtig informiert hat, dann kann man dafür sogar eine Haftstrafe bekommen. Ein sehr plumpes Beispiel, aber an dem, finde ich, sehen wir schon gut, dass nur schon in ganz kleinen Fragen Menschen völlig unterschiedlich definieren, was gut ist. An diesem Beispiel können wir sehr gut erkennen, dass die Definition von gut sehr unterschiedlich ausfallen kann. Gut ist also in den Augen von uns Menschen immer etwas Subjektives. Wenn wir nun wieder zu meiner Frage zurückkommen, dann stellen wir fest, dass es extrem schwierig ist, gut zu definieren. Nun wird aber über Gott gesagt, dass er gütig ist. Und das bedeutet schlussendlich, dass Gott der letztgültige Maßstab für das Gute ist. In einem Gespräch wird Jesus etwas gefragt und wird mit guter Meister angesprochen. Und Jesus antwortet ganz interessant und sagt, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Das ist Gott. Was bedeutet das genau? Wir Menschen beurteilen das Gute und das Schlechte nach unseren Maßstäben. Doch der einzige oder Maßstab, mit dem gut und schlecht gemessen werden kann, ist Gott. Aus unserer menschlichen Sichtweise heraus ist das Gute sowie das Schlechte immer subjektiv. Gott hat jedoch den Überblick und kann deshalb das Gute und das Schlechte objektiv betrachten. Weiter bedeutet das aber auch, dass Gott die Quelle von allem Guten ist. Als zweites möchte ich mit euch die Eigenschaft der Liebe Gottes betrachten. Die Liebe Gottes ist eigentlich schon in der Güte Gottes beinhaltet. Die Liebe Gottes meint, dass Gott dem Mensch etwas von sich her gibt. Gott gibt etwas von sich, um anderen Menschen Gutes zu bringen. Es tönt noch ein wenig abstrakt, ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, was konkret das bedeutet. Die dritte Eigenschaft, die wir uns noch ansehen, ist die Allmacht Gottes. Wenn von der Allmacht Gottes gesprochen wird, dann meint das, dass Gott fähig ist, alles zu tun, was er sich vorgenommen hat. Ein Beispiel dafür wäre, dass Gott sogar einer hochbetagten Frau noch ein Kind schenken kann. Das lesen wir zum Beispiel im Alten Testament bei Abraham und Sarah. Sarah wird mit knapp 90 Jahren noch schwanger. Es gibt jedoch Dinge, die Gott nicht tun kann. Gott kann nichts tun, was seine anderen Eigenschaften widerspricht. Also kann Gott zum Beispiel dem Menschen nichts Böses tun, weil er sie liebt und ihnen nur Gutes tun möchte. Gott kann also nicht, in diesem Sinne nicht verantwortlich gemacht werden für das Leid auf dieser Welt, denn es widerspricht seiner Natur, Böses zu tun. Es ist auch nicht so, dass Gott einfach von dem Bösen jetzt überrascht wurde und seine Pläne für dieses Universum über den Haufen werfen musste. Wir können an dieser Stelle festhalten, dass es der Natur Gottes widerspricht, ihn für das Leid in dieser Welt verantwortlich zu machen. Und trotzdem ist das Leid auf dieser Welt. Obwohl Gott keine Freude am Leid hat, hat er bestimmt, dass das Leid in diese Welt kommt. Und das geschah durch die freiwillige Entscheidung von verantwortlichen Geschöpfen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Alles Leid hat seinen Ursprung in der Sünde und entspricht nicht dem letztgültigen Ziel der Liebe Gottes. Leid ist eine Folge der Sünde. Wenn nun nicht Gott für das Leid verantwortlich gemacht werden kann, wer ist dann verantwortlich? Um das herauszufinden, möchte ich gemeinsam mit euch in die Bibel schauen. Im Römerbrief finden wir folgende Aussage. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und als Folge davon der Tod. Jetzt habe ich 2-3 Mal das Wort Sünde erwähnt und es wird in diesem Bibeltext erwähnt. Nun ist Sünde manchmal vielleicht ein komischer und alter Begriff und was die meisten darunter verstehen, ist so etwas wie, heute habe ich wieder mal Schokolade gegessen, jetzt habe ich gesündigt. Doch das versteht die Bibel nicht unter dem Begriff Sünde. Die Bibel versteht etwas anderes. Und gerne möchte ich mit euch eine Definition von dem Begriff Sünde und wie er in der Bibel verwendet wird, anschauen. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Willen Gottes in Tat, Haltung und unserem Wesen. Und wenn wir jetzt mit diesem Hintergrund den Bibeltext betrachten, dann können wir Folgendes aus diesem Bibeltext schließen. Der Mensch wurde von Gott in eine Welt hineingeschaffen, in der es kein Leid gab. Gott hatte alles gut gemacht. Und daraus kann man schließen, dass das Leid durch den Mensch und sein sündiges Verhalten in diese Welt kam. Genau das beschreibt hier Paulus im Römerbrief. Weil die Sünde in die Welt kam, kam auch der Tod in die Welt. Das war und ist die direkte Folge von Gottes Ansage an uns Menschen. Denn Adam und Eva aßen im Paradies von der Frucht, obwohl Gott es ihnen ausdrücklich untersagt hatte. Nun hatte Gott nie gesagt, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr tot sein. Er sagte vielmehr, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Alles Leid auf dieser Welt ist letztlich ein Aspekt des Sterbens, welches irgendwann eines Tages in den ewigen Tod enden wird. Eine Art ewiges Sterben. Das Leid ist also durch die Sünde in die Welt gekommen und eine direkte Folge vom menschlichen Fehlverhalten. Weil der Mensch gegen Gottes Willen gehandelt hat, kam Leid in die Welt. So kann gesagt werden, dass Leid nie im Willen Gottes war. Also wenn man einen Sündenbock für das Leid sucht, dann muss festgehalten werden, dass es nicht Gott sein kann, denn es ist die Schuld der Menschen. Leid ist also eine Folge der Sünde. Das scheint noch einigermaßen nachvollziehbar. Doch warum müssen auch gute Menschen, gerechte Menschen leiden? Man könnte ja jetzt sagen, ja, wenn irgendein Mörder oder sonst jemand leiden muss, dann kann das ja noch gerecht sein. Aber warum muss jemand Leid erleben, der doch eigentlich ein gutes Leben führt? Ist das gerecht? An dieser Stelle möchte ich gern auf eine Person zu sprechen kommen, ein Mann namens Hiob. Hiob war ein Mann, der in der Bibel erwähnt wird und Schreckliches erleben musste. Er verlor seinen ganzen Besitz, seine Kinder starben und er wurde schrecklich krank. Die Bibel schildert uns seine Geschichte in 42 Kapiteln. Und zu Beginn seiner Geschichte ging es Hiob eigentlich noch sehr gut. In dieser Zeit versammelten sich die Engel im Himmel vor Gott. Auch Satan war unter ihnen. Gott redete mit Satan und wies ihn auf Hiob hin. Gott nannte Hiob einen rechtschaffenen, einen aufrichtigen und einen gottesfürchtigen Mann. Wenn man so will, kann man Hiob also durchaus als einen gerechten und unschuldigen Menschen ansehen. Und trotzdem gab Gott Satan das Recht, Hiob Leid hinzuzufügen. In Hiob 1, Vers 12 lesen wir: Der Herr sprach zu Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus vor dem Herrn. Weshalb macht Gott das? Ist Gott doch etwas schlecht? Will er den Menschen etwas Böses tun? Wie passt das zusammen? Wie kann Gott von Hiob sagen, dass er ein gerechter Mensch ist und trotzdem zulassen, dass Hiob Leid erlebt. Zuvor haben wir festgehalten, dass Leid ein Symptom des Todes ist und der Tod durch die Sünde in die Welt kam. Nun kann ich behaupten, dass das ungerecht ist, da Hiob ja ein gerechter Mensch war und trotzdem leiden musste. Oder vielleicht formulieren wir es noch ein wenig persönlicher. Jetzt strenge ich mich mein ganzes Leben an, ein guter Mensch zu sein. Ich helfe dort, wo ich kann. Ich halte mich an die Gesetze. Ja, ich spende sogar in Kriegsgebiete wie die Ukraine oder an Erdbebenopfer. Und trotzdem erlebe ich Leid. Ich bin doch ein guter Mensch und jetzt muss ausgerechnet ich leiden. Das Leid kam doch durch andere Menschen in die Welt. Weshalb also ich? Wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, dann weiß ich, dass ich genauso ein Sünder bin wie jeder andere Mensch. Die Bibel sagt uns über uns Menschen Folgendes: Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und in dieser Stelle, die ich vorhin den ersten Teil vorgelesen habe, Römer 5, Vers 12, im zweiten Teil heißt es: Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Wie die Bibel festhält, ist jeder Mensch ein Sünder. Jeder Mensch macht Fehler. Keiner, auch nicht einer, kann vor Gott bestehen. Jeder Mensch muss also sterben. Wenn also das Leid ein Symptom des Todes ist und der Tod die Folge der Sünde und wir alle Sünder sind, dann gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Jeder Mensch hat aufgrund seiner eigenen Sünde verdient zu leiden. Wenn von Hiob geschrieben steht, dass er das Böse mied, heißt das nicht, dass er ohne Schuld war. Auch Hiob selbst erkannte das, dass er nicht ohne Schuld ist. Am Schluss vom Buch Hiob heißt es, dass Hiob Folgendes zu Gott sagt: Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Hiob führte ein aufrichtiges Leben und trotzdem war er nicht ohne Schuld. Es gibt Menschen, die ein sehr aufrichtiges Leben geführt haben oder führen, jedoch sind diese Menschen nicht ohne Sünde. Jeder Mensch hat schon einmal gelogen, hat schlecht über andere Menschen gesprochen oder Vater und Mutter nicht geehrt. Und deshalb könnte man es auch anders formulieren. Aufgrund des eigenen Fehlverhaltens hat jeder Mensch den Tod und somit auch das Leid als ein Begleitsymptom des Todes verdient. Mir ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass du Leid in deinem Leben erlebst, weil du etwas ganz Konkretes jetzt in diesem Moment falsch gemacht hast. Ich rede also nicht von einer Art Karma. Also du hast etwas gemacht, also geschieht etwas Schlechtes. Nein, wenn wir die Bibel richtig verstehen, dann geht es darum, dass wir aufgrund unseres Fehlverhaltens in einer Welt leben, die von diesem menschlichen Fehlverhalten geprägt ist und wir deshalb Leid erleben. Wenn wir es einmal von dieser Seite aus betrachten, dann wird auf einmal ersichtlich, dass Gott nicht etwa etwas Böses beabsichtigt, wenn wir Leid erleben. Ganz im Gegenteil. Es ist sein Geschenk an uns, wenn wir nicht leiden. denn wir hätten zu jeder Zeit Leid verdient. Wir wissen nun, dass Leid eine Folge der Sünde ist und dass es Gottes Geschenk ist, wenn wir nicht leiden. Was aber nun, wenn wir trotzdem Leid erleben? Gott könnte ja so gnädig sein, dass niemand auf dieser Welt Leid erleben müsste. Wieso tut er das nicht? Dieser Frage möchte ich jetzt in meiner dritten These noch etwas genauer auf den Grund gehen. Zeitliches Leiden macht Sinn, wenn dadurch ein höheres Ziel, das ewige Leben ohne Leid und Not, begünstigt wird. Und in Bezug auf das Leid von Jesus, Jesus Christus hat gelitten, damit wir von der Sünde und ihren Folgen erlöst werden. Wie ich schon zuvor erklärt habe, hat die Sünde und das Leid etwas miteinander zu tun. Und weil jeder Mensch sündig ist und somit das Leid verdient hat, hat Gott einen Weg geschaffen, wie wir diesem ewigen Tod entkommen können. Jesus, sein einziger Sohn, kam auf diese Welt. Er lebte hier auf dieser Erde und war ohne Sünde. Er starb als unschuldiger Mensch am Kreuz. Die Verbindung zwischen unserem Leid und dem Tod von Jesus können wir auch in der Bibel finden. Im Buch Jesaja in Kapitel 53 lesen wir Folgendes über Jesus. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese grausame Tatsache, dass Jesus am Kreuz starb, ist eng mit unserer Sünde und unserem Leid verknüpft. Dort am Kreuz nahm Jesus stellvertretend deinen und meinen Platz ein. Jeder von uns hätte den Tod verdient. Jeder von uns hätte Leid verdient. Doch Jesus stellt sich vor uns. Er nimmt die Strafe auf sich, damit wir diese Strafe für unser Fehlverhalten nicht tragen müssen. Er hat den Tod auf sich genommen und somit das gesamte Leid. Wieso kann ich nach all dem, was ich erlebt habe, was wir jetzt gehört haben, noch sagen, dass Gott ein guter Gott ist? Weshalb kann ich sagen, dass Gott es mit jedem Mensch gut meint? Genau aus diesem Grund. Jesus hat sich nämlich für uns in den Tod gegeben und hat uns damit freigekauft vor einem ewigen Tod. Das bedeutet, dass wir durch das Leid von Jesus einen Zugang zu Gott haben. Nun ist es so, dass durch diesen Zugang, den Jesus geschaffen hat, nicht plötzlich alles in Ordnung ist. Das zeitliche Leiden auf dieser Welt bleibt uns in den allermeisten Fällen nicht erspart. Wir leben auf einer Welt, die sich für das Leid entschieden hat. Und wir werden immer wieder mit dem Leid anderer oder unserem eigenen Leid konfrontiert. Doch durch den Tod von Jesus hat er uns einen Zugang zu Gott geschaffen. Jesus bietet uns eine ganz neue Möglichkeit an. Er bietet uns an, dass er uns in und durch unser Leid hindurch begleitet. Jesus ist derjenige, welcher das Leid am besten kennt. Wenn du also Leid erlebst, dann kann Jesus das sehr gut nachvollziehen, weil er selbst gelitten hat. Er möchte dich in diesen schweren und dunklen Zeiten, er möchte bei dir sein in dieser Zeit und dich begleiten, dich trösten. Bei Jesus bekommst du nicht einfach eine plumpe Antwort wie, ja, gell, du, das Leben ist halt hart. Oder Kopf hoch, es wird nicht leichter, aber du wirst stärker. Solche Antworten helfen keinem, der Leid erlebt. Bei Jesus bekommst du echtes Verständnis. Er kennt dich ganz genau und er sieht dich und dein Leid. Er kann mit dir fühlen und er kann dir in solchen Situationen echten Trost schenken, weil er eben selbst gelitten hat. Ich möchte noch einen weiteren Punkt anfügen in Bezug auf das Leiden aller Menschen. Leid und Schmerz können Gottes Megafon sein für Sünder, die seine leise Stimme nicht hören oder wahrnehmen wollen. Der bekannte Autor C.S. Lewis schreibt, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unser Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er aber laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Gott möchte, dass alle Menschen schlussendlich gerettet werden vor diesem ewigen Tod. Und manchmal zieht Gott den Mensch zu sich, aber er kehrt nicht um. In solchen Fällen kann es sein, dass der Mensch Leid erfährt. Das sehen wir auch schon im Alten Testament. Menschen wenden sich erst an Gott, wenn sie leiden. Dieses Leid hat ein einziges Ziel. Menschen sollen zu Gott kommen und ihn als den einzigen Gott anerkennen und mit ihm leben. Leid macht also Sinn, wenn der Mensch durch dieses Leid umkehrt und zu Gott kommt. Ich will das in einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Ein Vater, der mit seinem Sohn auf der Straße unterwegs ist, zieht seinen Sohn plötzlich ganz heftig am Arm von der Straße weg, so dass der Arm von diesem Jungen auskugelt. Wer diesen Teil der Geschichte hört, wird sich wahrscheinlich denken, was für ein Monster dieser Vater. Wer aber die andere Seite der Wahrheit hört, dass der Vater seinen Sohn auf diese Weise um Haaresbreite von einer tödlichen Kollision mit einem Lastwagen gerettet hat, wird in dieser schmerzhaften Tat die Liebe des Vaters erkennen. Aus dieser Perspektive erscheint die Zulassung von Leid als ein legitimes Mittel der Liebe. Sowohl das Leid von Jesus als auch das Zulassen von Leid als ein legitimes Mittel der Liebe sind zwei Antworten, welche uns die Bibel auf die Frage nach dem Sinn des Leids gibt. Ich könnte an dieser Stelle noch viel mehr sagen, aber die Zeit reicht einfach nicht. Das ist längst nicht alles, was die Bibel uns über Leid sagt. Doch schlussendlich kann die Frage des Leids, des persönlichen Leids, nie von außen beantwortet werden. Ich kann dir nie genaue Ursachen oder Gründe oder die Ziele Gottes mit deinem Leid in deinem Leben beantworten. Es ist eine Angelegenheit zwischen dem Betroffenen, zwischen dir und Gott. Und hier sollten sich vor allem Christen hüten, vorschnelle und billige Antworten zu geben. Als mein guter Freund gestorben ist und ich seine Familie besucht habe, habe ich ganz viel Verschiedenes erlebt. Leute, die gekommen sind, irgendwelche Sprüche gebracht haben, weil sie nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Leute, die die Stille nicht aushalten konnten. Billige Antworten sind nie die Lösung. Ich bin mit dieser Familie teilweise mehrere Stunden am Küchentisch gesessen. Wir saßen einfach da und alle waren ruhig. Mehrere Stunden lang. Das ist manchmal etwas, wo man aushalten muss. Diese Thesen können jedoch dabei helfen, in der persönlichen Auseinandersetzung mit Gott Antworten zu finden. Ich habe diese drei Thesen nochmal hier eingeblendet. Persönlich Antworten zu finden. Aber vor allem sollen diese drei Thesen klar machen, Gottes Absichten sind gut. In Gott gibt es nichts Böses. Er ist Liebe. Und wer Gott im Leid verstehen möchte, der muss sich an dieser Liebe orientieren. An der Liebe, die nicht davor zurückgeschreckt hat, seinen eigenen Sohn den Folgen der Sünde auszuliefern, damit wir durch ihn von den Folgen der Sünde errettet werden und ewiges Leben empfangen. Ich darf an dieser Stelle schon mal die Band nach vorne bitten. Wir werden gleich noch miteinander ein Lied hören. In dieser Zeit kannst du dir nochmals Gedanken darüber machen, was du gerade gehört hast. Wo fordert Gott dich ganz neu heraus, auf ihn zu vertrauen? Oder du merkst vielleicht, dass du bis anhin dich nie wirklich auf Gott eingelassen hast und ihn auf Distanz gehalten hast. Vielleicht ist es heute Morgen dran, Gott Anteil an deinem Leben zu geben, ihn in deinem Leben mit zu integrieren. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass wir deine Liebe durch Jesus Christus ganz persönlich erleben dürfen. Und du siehst die Situation von jedem hier in diesem Raum, denen es gut geht, aber auch denjenigen, die selber Leid erleben oder sich mit dieser Frage beschäftigen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt ganz konkret begegnest. Und wir deine Liebe und deine Güte in unserem Leben erfahren dürfen. Amen.